Hört sich seltsam an vielleicht, aber ich habe das tatsächlich gemacht, weil, das soll jetzt keinesfalls kokett klingen, ja, weil ich eine Tochter habe und weil ich zeigen wollte, dass dicke alte Frauen im Fernsehen Hauptrollen spielen können. Jede Woche. Ich weiß, ich bin weder dick noch alt, Mitte 40, aber für die Verhältnisse, was du sonst im Fernsehen gesehen hast und gerade Vorabend, was ja werbefinanziertes Fernsehen ist. Das ist ja die ARD-Werbung, die den Vorabend dreht. Ja? Da gab es sowas wie mich nicht. Gab es einfach nicht.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen, versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Der Durchbruch gelang meinem heutigen Gast, Floriane Daniel, mit dem deutschen Filmdrama Winterschläfer von dem Regisseur Tom Tykwer aus dem Jahr 1997. Nach über 100 Kino-, Film- und Fernsehproduktionen steht die Schauspielerin nun seit mehr als 10 Jahren in der Hauptrolle der Kommissarin Nele Fehrenbach in der ARD-Vorabendserie Wapo Bodensee vor der Kamera. Wie bleibt man sich trotz hartem Feedback und gnadenloser Beurteilung in einer Branche voller Äußerlichkeiten treu? Warum ist es oftmals klüger, für eine langfristige Karriere in der zweiten Reihe zu stehen, anstatt täglich die Magazine und Zeitschriften zu zieren? Was bedeutet Floriane Daniel das Thema Schönheit und Alter? Und wie lässt die Schauspielerin es seit über 30 Jahren mit ihrem Publikum erfolgreich klicken? Wir sprechen außerdem über Vorurteile, über die Balance von Nähe und professioneller Distanz im Arbeitsumfeld und über das Bild der Frau im Fernsehen, welches Floriane Daniel aktiv mitgestalten möchte, damit Individualität, Stärke und Diversität einen größeren Raum bekommen. Ihr könnt euch freuen auf diese neue Folge von Make It Click, der Podcast mit Floriane Daniel. Liebe Floriane, willkommen bei Make It Click, der Podcast.
Hallo, liebe Jenny, ich freue mich.
Als ich mir deinen Lebenslauf in den letzten Tagen verinnerlicht habe, fiel mir auf, eines von 7 Kindern.
Ja.
Ich würde gerne mal anfangen mit, wie überlebt man da?
Ja, also Inseln schaffen, allein sein. Und das treibt mich tatsächlich auch immer noch. Das große Bedürfnis, alleine zu sein. Weil man das natürlich nie ist bei 7 Kindern, zumal ich die Älteste bin und mich einfach, ja. Also das war wirklich so, danach habe ich meinen Tag gelebt, nach wo ist der Platz, um allein zu sein.
Habt ihr eine enge Verbindung?
Ja. Ja,
alle.
Also das Lustige ist, wir haben eine sehr enge Verbindung, ohne dass wir permanent in Kontakt wären. Also wir sind manchmal monatelang gar nicht in Kontakt und trotzdem ist die Verbindung total nah. Und jeder würde sofort zu jedem eilen, wenn es irgendwie dringend oder nötig wäre.
Du bist seit, würde man sagen, über 20 Jahren in dem Geschäft, in der Schauspielerei.
Ja, das ist ganz großzügig von dir, dass du über 20 Jahre sagst. Ich fürchte, wir sind schon bei über 30.
Über 30 Jahre. Es ist nur meinen schlechten Rechenkünsten geschuldet. Du hast unter anderem mit, und da kommen wir nachher noch dazu, Regisseuren wie Tom Tykwer, du hast mit Doris Dörrie, Kirschblüten Hanami gedreht. Du warst im Tatort und seit über 10 Jahren in der ZDF. Nein, ARD. ARD. Ach Gott.
Genau.
ARD und ZDF mit dem zweiten Siebmann. Nein, mit dem ersten Siebmann besser. In der ARD-Serie Wapo Bodensee, Wasserpolizei Bodensee zu sehen. Bist du in eine Schauspielerfamilie reingewachsen?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Meine Eltern sind beide Lehrer. Und den Beruf hat aber nur mein Vater ausgeübt, weil bei 7 Kindern, wie du dir vorstellen kannst, hat meine Mutter nicht die Möglichkeit gehabt, arbeiten zu gehen.
Was war das für ein Lehrer?
Deutsch und Geografie und Religion für die Unreligiösen. Also Religionswissenschaften studiert und Religion unterrichtet, aber alle Religionen.
Religion für die Unreligiösen. Wann hast du für dich
entdeckt, aus einer Lehrerfamilie mit 7 Geschwistern kommend, ich möchte vor die Kamera oder auf die Bühne.
Das war wahnsinnig früh. Also ich war so ein, ich war ein Kind, was wirklich viel mehr hätte allein sein müssen, als ich es war. Und ich habe sehr viel gelesen. Ich habe auch sehr früh gelesen.
Mhm.
Und ich habe auch völlig unpassende Bücher gelesen, weil die Stadtbibliothek in Marburg, wo ich aufgewachsen bin, die hatte ich relativ schnell durch für meine Altersgruppe. Und habe dann halt genommen, was bei uns im Schrank stand. Das waren viele Bücher. Und Theaterstücke habe ich auch schon gelesen, aber die habe ich natürlich nicht verstanden. Und ich glaube, ich war, als ich 8 war, zum ersten Mal in einem Theater, Schultheater. Ich war auf einer Waldorfschule. Auf den Waldorfschulen wird ja Schultheater gespielt.
Mhm.
Und ich glaube, es war Peer Gynt. Und ich hatte das Stück schon gelesen und habe davon aber nicht so richtig eine Vorstellung gehabt. Und dann habe ich das auf der Bühne gesehen und habe das alles plötzlich verstanden. Und das war ein sehr frühes Erweckungserlebnis, muss ich sagen, weil ich plötzlich wusste, wie man das, oder ich wollte unbedingt das, was in meinem Kopf ist, vermitteln. Und nie hat irgendjemand verstanden, wenn ich erzählt habe, ja, ich habe das gelesen und das interessiert mich und so. Und plötzlich habe ich so einen Weg gesehen, das zu vermitteln. Und das war das Erste. Aber dann, es hat sich immer wieder geändert natürlich, warum ich das werden wollte. Irgendwann wollte ich gesehen werden, irgendwann wollte ich bewundert werden, ich wollte schön gefunden werden, ich wollte... Das sind alles so diese Phasen, die das durchläuft. Ich wollte erfolgreich sein. Das gab es immer wieder. Und dann gab es, aber letztlich kam es immer darauf zurück, dass ich Geschichten erzählen wollte und dass ich die Menschen unterhalten wollte und dass ich wollte, dass sie verstehen, was ich sage und denke.
Wenn du von ich wollte redest, welches ich wollte nach über 30 Jahren in dem Job bleibt dann? Von den vielen?
Ich glaube, inzwischen ist es einfach, dass ich die Menschen unterhalten möchte.
Mhm.
Ich möchte sie einfach unterhalten. Ich möchte sie ablenken. Ich möchte, dass sie mir zugucken können und irgendwie mal abschalten von dem Schrecken der Welt und von der Mühsal, die viele Menschen empfinden oder die Langeweile, die viele ältere Menschen die einsam sind, empfinden. Ich möchte eigentlich nur noch unterhalten. Vielleicht ist das ein bisschen schlicht, aber so ist es. Das ist die Wahrheit.
Ich weiß nicht, von all den Dingen, die du aufgezählt hast vorher, mit jeder von uns, glaube ich, möchte in einer gewissen Phase oder sogar manchmal immer noch auch als Erwachsener irgendwo, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich bewundert werden, schön gefunden werden, etc. Ist das alles sehr immer nach innen gerichtet. Und wenn du sagst, ich möchte unterhalten oder dass die Leute vielleicht mal für ein paar Stunden oder Minuten ihren Alltag vergessen, wahrscheinlich das eher nach außen gerichtetste, also im positiven Sinne, also was nicht mit uns selber zu tun hat.
Ja, wobei, Jenny, ich glaube, das weißt du auch, dieses gesehen werden und bewundert werden, das habe ich ja alles gehabt und das haben wir alle, wenn wir jung sind und dann noch in so einem Beruf und das ist am Ende gar nicht toll. Weil in dem Moment, wo du gesehen wirst, wirst du beurteilt, du wirst verurteilt, du wirst behandelt wie jemand, der anderen gehört. Ja. Und da, wo du bewundert wirst, wirst du auch auf der anderen Seite verurteilt. Und das war gar nicht so, wie ich mir das als Jugendliche, als Kind, als junge Frau vorgestellt habe, so ist es nicht. Sondern das kommt mit der negativen Seite. Deshalb, das interessiert mich gar nicht mehr.
Wenn du sagst, was man sich als junge Frau vorstellt, wenn du auf die Schauspielschule gegangen bist, was waren da so deine, ja, du willst was sagen?
Da wollte ich einfach gut werden. Ich wollte gut werden in diesem Beruf. Das war das, was mich interessiert hat, jeden Tag. Und auch noch vorher, vor der Schauspielschule, während ich diese Aufnahmeprüfung gemacht habe und ich habe viele gemacht. Und ich wollte einfach immer lernen. Deshalb, ich gehe auch zu jedem Casting immer noch. Zu jedem Casting, zu dem ich eingeladen bin, gehe ich auch hin. Also heutzutage wird man, glaube ich, gar nicht mehr irgendwo hin eingeladen. Das meiste ist dann irgendwie online. oder vor irgendeinem Computer alleine. Aber ich bin immer hingegangen, weil ich immer lernen wollte. Besser spielen, besser werden, besser, ja.
Aber es ist ja schon spannend, gell? Wenn ich mir auch heute angucke in der Industrie, in der ich hauptsächlich unterwegs bin, sei es Finanzen oder Versicherungen oder andere große Unternehmungen. Das meiste, was die Leute eben, wovor sie extrem Angst haben, ist A, das, die Beurteilung, aber B, auch dieses sich dem aussetzen, was sich ja Menschen in eurem Beruf oder Schauspieler täglich aussetzen oder Schauspielerinnen, dieses auch zum Casting gehen oder auch wenn du es online machst, du wirst eben immer beurteilt. Wer bist du? Wie siehst du aus? Was sagst du? Und es geht ja sehr viel mehr nach dem Äußeren mittlerweile, wenn ich mir gerade auch Fernsehen angucke, aber auch Kino, als das eigentlich, ob das jetzt eine wirklich gute Schauspielerin ist, oder? Oder ist das, vielleicht ist das von mir?
Nee, das stimmt schon. Es geht sehr viel nach dem Aussehen, aber das hört irgendwann auf. Und das wusste ich schon immer. Ich wusste, dass das irgendwann aufhört, weil, also das so mit 40 und jetzt erst recht mit 50, du bist raus aus dem Scheiß. Es interessiert sich niemand mehr dafür, wie du aussiehst, im Sinne von, du bist nicht mehr, du wirst nicht mehr sexualisiert. Und für diese Zeit in meinem Berufsleben, für diese Zeit brauche ich alles das, was ich gelernt habe.
Mhm.
Das wusste ich schon ganz früh, lustigerweise. Ich habe noch so gekämpft damit, dass ich wegen meiner großen Brüste engagiert wurde oder der blonden Haare oder ich weiß nicht was. Da habe ich sehr mit gekämpft. Aber ich wusste immer, ich muss besser werden, weil irgendwann interessiert sich keiner mehr für die Brüste oder die Haare, sondern dann geht's hoffentlich mal darum, wie du spielst.
Ist es das denn geworden?
Nicht unbedingt. Aber trotzdem, gerade bei so einer Serie, die so lange läuft, jetzt wie unsere Wasserschutzpolizei Bodensee, ist es für mich einfach wichtig, dass ich die Szenen so gut wie möglich spiele, damit es unterhaltsam ist, auch nach 10 Jahren Serie noch.
Mhm.
Und wenn ich eine schlechte Schauspielerin wäre oder eine nicht fleißige Schauspielerin, dann wäre das auf einem völlig anderen Niveau, glaube ich. Und dann würde das auch nicht unterhalten können. Und ich will doch unterhalten.
Wenn wir, bevor wir zur WAPO oder zur Wasserschutzpolizei kommen oder zu der Serie jetzt, was für dich hat sich dann noch verändert in dem Laufe deines Berufes? Ich finde immer spannend zu sehen, wie schaffen es Leute, make it click, über lange Zeit erfolgreich Leute zu begeistern für ihren Beruf, für ihre Vision, für was sie machen, ja, für ihre Berufung. Und oftmals verändert sich das ja auch. Eben wie du auch sagst, am Anfang macht man vielleicht den Job aus einem anderen Grund oder den Beruf und dann kristallisiert sich mit der Zeit heraus, was für einen wirklich wichtig ist. Was hat sich verändert in über 30 Jahren Berufsleben von Floriane Daniel in der Show?
Also mal abgesehen davon, dass die Branche sich komplett geändert hat in der Zeit, habe natürlich auch ich mich verändert. In den ersten Jahren ging es um mich, für mich. Ne? Diese Unsicherheit, die man hat in seinen 20ern.
Mhm.
Katastrophe. Nur, ich bin nur an mich selber gekreist. Kann ich das gut genug? Mache ich das gut genug? Werde ich respektiert? Werde ich akzeptiert? Wie gehen die Leute mit mir um? Grauenvolle Zeit. Inzwischen ist es so, ich weiß, dass ich meinen Beruf kann. Trotzdem, natürlich schlafe ich nicht die Nacht vor einem ersten Drehtag, neue Regie und so weiter. Das ist immer wieder aufregend. Aber diese Aufregung, die ist nicht mehr destruktiv, sondern die ist so, wow, wie cool. Und inzwischen oder eigentlich auch schon länger kann ich viel mehr um mich herum wahrnehmen. Wie geht's den anderen? Was sind das für Menschen, mit denen ich es da zu tun habe? Und es interessiert mich gar nicht mehr die Reflexion auf mich, wie das früher war.
Hat das was mit
Bitte? Ja. Das ist auf jeden Fall das vordringlichst andere, was mich natürlich auch deutlich entspannt. Ich kann jetzt wieder neugierig sein auf die anderen und muss mich nicht mehr so mit mir selber befassen.
Hatte das was, glaubst du, mit der Jugend zu tun generell? Oder ist das einfach, das ist Floriane Daniel gewesen? Oder das warst du so, die Unsicherheit oder die, wie wirke ich? Oder glaubst du, dass wenn du junge Kolleginnen siehst, das ist auch bringt wahrscheinlich auch das Alter mit sich.
Das ist sehr viel Alter. Sehr viel. Das ist aber natürlich auch Persönlichkeit. Ich hatte jetzt die letzten 2 Tage, habe ich mit einer Kollegin gedreht, die war auch erst 26 und es war ihr erster Dreh und die strahlt eine Ruhe und eine Souveränität aus. Boah, das hätte ich gerne gehabt, hatte ich aber nicht. Sie hat das. Manche haben das und andere nicht, die meisten nicht.
Wie ist es dann, wenn man am Anfang seiner Karriere steht und dann, wie bei Winterschläfer, der Film eben von Tom Tykwer oder die Regie, wo er die Regie geführt hat, wie ist es dann, wenn man da hinkommt und dann dafür genommen wird, das Casting gewinnt und dann ist da dieser Regisseur?
Der hatte noch nicht so einen Namen. Der hatte damals gedreht Die tödliche Maria.
Mhm.
Mehr noch nicht. Und es war so, dass ich hätte die Rolle normalerweise abgelehnt, weil die genau das hatte, was ich auf keinen Fall wollte. Dieses Sexualisierte, dieses, damit hatte ich Zeit meines Lebens Probleme. Vielleicht, wenn man aufwächst und so früh solche großen Brüste hat und so einen weiblichen Körper, dann, also ich habe mich davor immer verstecken wollen. Und diese Rolle wollte ja genau das. Ich hätte es abgesagt, wenn nicht meine Freundin Katja Stut in Die tödliche Maria eine Hauptrolle gespielt hätte und mir gesagt hat, der Tom ist der Allertollste von allen, geh da unbedingt zum Casting. Und in dem Moment, wo ich beim Casting war, das war mein erstes Kinocasting, ich hätte die Rolle trotzdem ich wäre trotzdem nicht hingegangen, weil ich so eine Angst vor dieser Weiblichkeit hatte. In dem Moment, wo ich bei diesem Casting war und Andorte Braker, die tollste Castingfrau auf dieser ganzen Welt, dort saß und mir beim Spielen zugeguckt hat und durch ihren Blick mich motiviert hat. Die hat mich nicht verurteilt, die hat mich nicht beurteilt, die hat nichts dergleichen gemacht. Die hat da gesessen und sich gefreut, dass dort jemand spielt. Und das ist, glaube ich, ihr Trick, ihr Zauber, warum die Leute über sich hinauswachsen, wenn sie bei ihr vorgespielt haben. Und Tom war eben auch da und Tom war auch toll. Nachdem ich beim ersten Casting war, war klar, dass ich das unbedingt machen will. Trotzdem. Mhm. Und ich wusste aber auch, dass ich ein scheiß Problem habe mit dieser Weiblichkeit. Und ich habe das dann, als es dann einigermaßen sich rauskristallisierte, dass ich das machen kann. Ich war bei dem Casting 2-mal mit dem gleichen Spieler auf der anderen Seite.
Ja.
Und beim 2. Mal, wo ich mit ihm da war, also du musst dir vorstellen, ich war zu dieser Zeit richtig bettelarm. Ja? Ich habe für meinen Lebensunterhalt habe ich geputzt und die Blumen gegossen und eine ältere Dame gewaschen und geduscht, damit ich von irgendwas leben kann.
Was warst du da? Anfang 20, ne? Musst du da 24 ungefähr gewesen sein, ne?
Mhm. Genau. Und ich hatte nichts. Ich war froh, wenn ich die Miete bezahlen konnte, weil einer Freundin hat mir ein Zimmer vermietet oder die ich kannte aus der Schulzeit. So, ich hatte nichts. Ich hatte 2 Hosen, einen Pullover mit Löchern und ein so ein Holzfällerhemd, was ich mal für 5 Mark irgendwie gekauft habe und was heile war. Also das hatte keine Löcher. Also habe ich mich für das Casting, habe ich mir dieses Holzfällerhemd angezogen. Und der Kollege, dessen Namen ich jetzt selbstverständlich nicht sagen kann, er hat gesagt, er spielt nicht mit mir. Das wäre so unprofessionell, wie ich dort auftauche. Und das will er nicht machen und er spielt nicht mit mir. Das ist wirklich passiert. Und ich habe natürlich nicht, in dem Moment, ich war so schockstarr, natürlich war dieses Holzfällerhemd überhaupt nicht dieser Rolle angemessen. Ist ja völlig klar. Aber was machst du, wenn du nur 2 Oberteile im Schrank hast? Diesen grünen Pullover mit dem Loch und das Holzfällerhemd ohne Loch. So. Und dann dachte ich auch, das war's. Ich habe natürlich geheult und so weiter und wurde dann wieder eingeladen. Mit einem anderen Mann. Das war toll.
Es gibt Schauspielerinnen, die genau auf diese, also mir fällt, wenn du sagst, so Weiblichkeit und große Brüste, fällt mir Veronika Ferres ein. Mhm. Und ich denke so, die hat, oder wahrscheinlich, wie heißt sie, die Deutsche, die immer mit dem Thomas Gottschalk früher, oder nee, mit Thomas Gottschalk, jetzt mit Gottschalk diese Serien macht, diese Sendungen macht.
Michelle Hunziker?
Nein, die, nein. Das würde ich mit großen Brüsten und mhm. Weiblichkeit nicht. Die hat
Barbara Schöneberger.
Barbara Schöneberger, genau. Ja. Und es gibt ja so Frauen, die damit absolut spielen, mit dieser Weiblichkeit. Und die auch wahrscheinlich, wenn die sich das Holzfällerhemd angezogen hätten, hätte die wahrscheinlich das bis unten zugeknöpft und irgendwie was auch immer. Und damit dieser Körperlichkeit. Ja? Für dich scheint es ja oder schien das ja irgendwie ganz anders gewesen zu sein. Eine andere Assoziation dazu.
Ja.
Für mich war es ein scheiß Problem.
Ich bewundere sowohl Barbara Schöneberger als auch Veronika Ferres dafür, dass die so toll damit umgehen können. Wobei ich gar nicht sicher bin, dass sie das wollten. Ne? Also gerade bei Veronika Ferres glaube ich gar nicht, dass sie das wollte, weil die will auch. Die will eine scheiß gute Schauspielerin sein.
Mhm.
Und die hat es, war nur souveräner, glaube ich, als ich damit.
Mhm.
Ich habe ja noch sogar 2 Wochen vor Drehbeginn nochmal überlegt, dass ich das nicht zu machen. Und bin nochmal, habe nochmal mit Tom geredet und wir haben uns so getroffen. Ich habe gesagt, ich muss es jetzt einmal probieren, wie sich das anfühlt, wenn ich mich hier ausziehe und ein Mensch ist dabei. Ich hatte Ganzkörper-Make-up, weil ich mich dadurch beschützter gefühlt habe. Das hat überhaupt nichts gemacht, dieses Make-up. Es war vollkommen gar nicht nötig. Aber ich habe mich dadurch beschützter gefühlt. Es war furchtbar.
Und wie bist du drüber, wie hast du es dann geschafft? Ich finde immer spannend, wie bekommt man sowas?
Das habe ich lustigerweise gar nicht gemacht, sondern Tom war das. Tom Tykwer ist einfach der beste Regisseur auf diesem Planeten vermutlich.
Mhm.
Und letztlich war das kein Problem mehr. Es war nicht mehr da. Mhm. Aber das konnte ich ja vorher nicht wissen, weil ich vorher nicht viel Zeit mit ihm verbracht habe. Aber beim Drehen diese Liebe, mit der Tom auf seine Charaktere guckt und auf seine Bilder und auf die Geschichte, das hat das alles so leicht gemacht.
Mhm. Ja, es ist wie die anderen auch auf einen reagieren, ne? Und ob sie einem den Raum geben,
ja.
Noch mehr zu sein, abgesehen von der äußeren Hülle sozusagen.
Mhm.
Ja. Ich war ja auch 10 Jahre in deinem Beruf, nicht, das ist auch schon über 10 Jahre her, aber ich habe auch Schauspielschule und Schauspielausbildung und habe dann im Theater später Veronika beschließt zu sterben gespielt auf Tournee und da gibt es eine Szene, wo Veronika sich nackt auszieht und dann masturbiert. Und genau, du atmest tief ein. Genau, als ich das las, habe ich auch tief eingeatmet und dachte, oh mein Gott, war noch in der Zeit vor Social Media. Insofern hat man das dann nicht gefilmt und musste nicht Angst haben, dass das irgendwo dann überall zu sehen war. Aber im Theater war es zu sehen und ich erinnere mich noch an den Kommentar von einem Gast, einem etwas älteren Zuschauer, der dann in der Nachbesprechung über Paulo Coelho und sein Buch Veronika beschließt zu sterben, dann sagte, er wollte rausgehen, als die Szene anfing, weil er dachte, jetzt wird's peinlich. Und oftmals im Theater ist es ja auch, also es ist so ein bisschen Fremdschämen, so eine Übertretung. Und dann hat er gesagt, also er müsste jetzt schon sagen, es wäre so zart gemacht worden, dass es nicht peinlich war. Dann war ich heilfroh und dachte, oh Gott sei Dank. Und dann kam mein lieber Kollege, der neben mir stand und sagte, naja, Sie sehen es ja auch nur aus der Weite. Damit. Aber es ist ganz spannend, oder? Wie man auch so, man ist so wahnsinnig abhängig und ich war natürlich auch, ich war Anfang 20 und man ist so sehr abhängig von dem, was die anderen sagen.
Ja, furchtbar.
Und man setzt sich natürlich in diesem Beruf extremst. Ich glaube auch noch, dass sich auch Berater, die mit Kunden sind, setzen sich auch einer gewissen, logischerweise Beurteilung und Kritik aus, aber manchmal würde ich den gerne in meinen Seminaren so einen Crashkurs auf der Schauspielschule und dann im Theater oder vom Fernsehen angedeihen lassen, weil dann lernt man, was wirklich harte Kritik ist.
Ja, und man lernt auch wirklich, sich ein dickes Fell zuzulegen.
Ja.
Ich meine, das Schlimmste ist ja, wenn die Leute dir ein Kompliment machen wollen, ja? Dann kommt zum Beispiel, ich habe das so oft erlebt, sowas Dummes, aber ein Regisseur kommt und sagt, Floriane, ich habe dich in Winterschläfer gesehen. Also, das hast du ja so toll gemacht. Und wie du da auf dem Rücken lagst und deine Brüste so nach oben, ich weiß gar nicht, also, das sah ja toll aus. Und du denkst nur, ich möchte jetzt aus diesem Raum und kotzen gehen. So, und das ist, ja.
Ja.
Das meinte ich. Ich will keine Bewunderung mehr haben. Ich brauche das nicht mehr.
Aber Florian, hat sich das verändert? Also in der Bankenwelt, wo ich, wie gesagt, seit jetzt über 15 Jahren, 16 Jahren, 17 Jahren, 18 Jahren arbeiten darf und Versicherungen, was auch immer, Branchen, da hat sich sehr viel verändert, weil natürlich unglaublich viele Regulatorien auch durch die MeToo-Bewegung und so kamen, die jetzt sicherlich mit den problematischen Menschen dort an der Spitze in den USA wieder aufgeweicht wurden. Aber trotzdem ist so ein verändertes Bewusstsein entstanden.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Gefahr, dann schlägt das Pendel ja auch immer in die andere Richtung aus. Also ich weiß noch, in einer anderen Bank in London, für die ich mal, oder in einer Bank in London, für die ich mal gearbeitet habe, gab ich ein Seminar und dann kam ein Mann auf mich zu und sagte, your dress is nice. Mhm. Und dann war ich ein bisschen so entsetzt und dachte, ich bin ja kein Kleiderbügel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, well, does the dress suit me? Steht's mir? Mhm. Und dann hat er gesagt, well, you know what, Jenny? You are not British, because we are not allowed to say this anymore.
Mhm.
Also, Sie können sagen, das Kleid ist schön, aber nicht, es sieht schön an dir aus, weil es könnte anzüglich sein. Da dachte ich, okay, that's a bit too far. Vielleicht, dann ist das Pendel ausgeschlagen auf die andere Richtung. Aber ich bin sicherlich froh, dass das vorbei ist. Aber ist es bei euch in eurer Industrie dann besser geworden?
Ja, es ist deutlich besser geworden. Sonst hätte ich, glaube ich, auch ganz große Probleme damit, dass meine wunderschöne Tochter auf der Schauspielschule ist jetzt.
Mhm.
Zum Glück ist es anders geworden und das hat vor allem auch mit den jungen Menschen zu tun, weil die wehren sich anders. Wir haben uns nicht gewehrt, weil das war völlig normal. Das war völlig normal. Und wie lange ich gebraucht habe, bis wenn ein Regisseur kommt auf einer Party und mir auf den Hintern klopft und sagt, ich darf das doch, oder? Bis ich zum ersten Mal mich umgedreht habe und gesagt habe, nein, du darfst es nicht. Und wie die dann geguckt haben, die Leute. So, das ist unsere Generation. Heute würde keiner, hoffe ich, jemals auf die Idee kommen, meiner Tochter auf den Hintern zu klopfen und zu denken, ja, ich darf das doch. Weil ich bin Regisseur und du bist nur Schauspielerin. Das ist schon wahnsinnig gut. Und ich verstehe aber, was du meinst mit dem, es geht ein bisschen zu weit. Weil die Situation hatte ich tatsächlich vor 2 Jahren am Set. Da habe ich wie fast jeden Morgen einen unserer Beleuchter umarmt. Guten Morgen, umarmt. Daneben stand meine Freundin. Meine Freundin hat zufällig in dieser Folge mitgespielt. Und dann sagt sie zu mir, Floriane, das darfst du nicht machen. Und ich habe gesagt, wie, das darf ich nicht machen. Ja, du spielst die Hauptrolle hier. Der kann sich ja nicht wehren. Du kannst ja nicht einfach einen Beleuchter umarmen, ohne zu wissen, ob der das will.
Oh Gott, ja gut.
Ach. Boah, und da habe ich, da war ich erstmal schockgefrostet, weil ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Und habe dann aber, nachdem ich gründlich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nee, also ich möchte gerne Menschen umarmen. Und gerade dieses Team, mit dem wir hier am Bodensee sind, wir sind so lange zusammen und wir alle sind so lange weg von zu Hause. Da braucht man ab und zu mal eine Umarmung. 30 Umarmungen pro Tag sind gesund. So. Und wenn man gar keine hat, ist doch doof. Und also bin ich einmal rum und bei jedem, den ich normalerweise umarme, habe ich gefragt, ganz ehrlich, ist es okay, wenn wir uns umarmen oder fühlst du dich damit komisch? Und wenn dann einer gesagt hat, es ist okay, dann habe ich es einfach weitergemacht.
Ich glaube, das ist auch unsere Rettung, auch in meinem Beruf, wenn wir Seminare geben oder auch als in der Beratung, wenn wir mit Leuten in einem Raum sind. Jetzt vielleicht weniger, wenn wir sie zum ersten Mal sehen, aber ich glaube, diese Nähe, die wir doch haben wollen, du sagst 30 Mal, die Umarmung ist gesund, auch das Zusammenlachen und die Energie in einem Raum. Ich bin überzeugt, dass man das nicht so leicht replizieren kann digital und glaube, das ist eben etwas, was Leute wollen und was die Leute auch brauchen. Und das merke ich auch in unserer, ich klopfe auch manchmal Leuten auf die Schulter, aber ich frage schon, Aber das ist was anderes, weil ich mit den Leuten natürlich nicht wie du monatelang zusammenarbeite. Aber ich frage manchmal, wenn wir Simulationen machen oder wenn wir schwierige Gespräche, wenn es um Leadership geht oder Coaching, sage ich, du, ich komme dir jetzt mal kurz nach, ich will dir zeigen, was das bedeutet. Wenn du eine Grenzüberschreitung auch in Gesprächen, wenn du den Raum des anderen nicht akzeptierst und so oder respektierst oder nicht merkst. Oder so. Aber es ist schon, ja, man ist sensibler geworden drauf, auf jeden Fall. Wenn du dann zurück, ich würde gerne nochmal zurückgehen, wenn du dann das gedreht hast und dann anfängst, in die Kinowelt einzusteigen und dann kommt sehr lange, sehr viel, immer noch, logischerweise kommt die ersten zwei deutschen Sender, ARD, ZDF. Wie war dann für dich dieses, okay, ich bin jetzt im Kinohimmel angekommen oder war das gar nicht das Gefühl?
Das war überhaupt nicht das Gefühl. Also ich war überhaupt nicht im Kinohimmel, weil dieser Film kam raus, Winterschläfer, und der wurde sehr gut angenommen. Aber ich habe nur wirklich absolut dämlichste Angebote bekommen danach. Also es war nur, sie lässt sich zu Nacktfotos hinreißen, sie und so weiter. Also du kannst dir vorstellen, wie das war. Das war eine Katastrophe. Und deshalb... ich bin stolz darauf, in diesem Film mitzuspielen, weil ich den nach wie vor ein Meisterwerk finde. Aber mir hat der erstmal gar nichts genützt, muss ich sagen. Weil zu der Zeit, es war ja damals noch so in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Winkt so, ne?
War es ja so, dass es gab eben nur diese zwei Fernsehsender. Das heißt, meine Auftritte, meine ersten im Fernsehen haben gereicht, bemerkt zu werden. Das hat heute niemand mehr.
Ja, ja.
Das wird einfach nicht mehr passieren. Und man war jemand, wenn man im Fernsehen war. So, man war niemand jetzt aus der Sicht der Theaterschauspieler, aber im Fernsehen wurde man bemerkt. Und dieses Offensive, was die Rolle in Winterschläfer hatte, hat erstmal nichts genützt. Und ich wusste auch damals schon, und habe ich viel drüber nachgedacht, ich wusste, ich möchte gar kein Star werden, sondern ich möchte mit diesem Beruf alt werden. Und alt wirst du nicht, wenn du in der ersten Reihe stehst. Weil du musst dein ganzes Leben dann darum kämpfen, in der ersten Reihe zu stehen. Und wenn du in der zweiten oder in der dritten Reihe stehst, dann kannst du immer beschäftigt werden, dann kannst du immer arbeiten. Also ein Star sein ist erstens fürs Privatleben richtig kacke und zweitens auch für alt werden in dem Beruf richtig kacke.
Es ist so spannend, dass du es sagst, weil ich gerade vor ein paar Tagen ein Coaching hatte mit einer jungen, sehr, sehr motivierten, sehr intelligenten Führungskraft. Und die überlegt sich die nächsten Schritte. Und diese Idee, noch ein größeres Team und Ruhm, Ehre und was auch immer dazugehört. Ja, dieses Berühmtwerden, von dem du gerade redest, sozusagen, aber eben in einer anderen Industrie, klingt immer sehr verlockend. Und ich frage dann immer, aus welchen Gründen, also was assoziierst du damit? Warum willst du das? Und für die Langfristigkeit oder, wie heißt es so schön, ich mag das Wort zwar nicht, aber die Work-Life-Balance, ist das nicht unbedingt gut für die Langlebigkeit von Dingen. Aber man sieht natürlich immer so die Stars und denkt, wow, das will ich auch.
Ich wollte das nicht. Ich habe die Stars gesehen und ich wollte das nicht. Ich wollte nicht in der Zeitung stehen. Ich wollte auch nicht, dass man heimlich fotografiert wird, dass jeder sich dafür interessiert, was du für Glück oder Unglück im Leben hast. Ich wollte das nicht. Ich habe darüber auch mit meiner Agentin zum Beispiel wirklich mühsam diskutiert, weil natürlich meine Agentur wollte immer, sagte, du bist Hauptrollenmaterial. Ich sagte, ich will aber nicht Hauptrollen spielen. Weil ich möchte gerne in der zweiten Reihe sein. Ich möchte lange in meinem Beruf glücklich sein. Ich möchte nicht von Paparazzi verfolgt werden. Ich will das alles nicht. Und trotzdem will ich gerne spielen und davon leben können. Natürlich von dem Beruf, das wollte ich auch. Und auch da sehe ich aber bessere Chancen in der zweiten Reihe. Und ich habe zum Beispiel damals, Winterschläfer lief ja auch in den USA. Ich habe keinen dieser Agenten zurückgerufen.
Bewusst nicht.
Bewusst nicht.
Okay, spannend.
Und zwar nicht nur einer. Aber ich habe gesehen, wie ist das Leben von Julia Roberts, über das ich in der Gala lese. Ich wollte das nicht.
Spannend, weil es ist natürlich das von außen immer, was ganz, ganz viele wollen. Und wenn du dir heute TikTok und Instagram und was auch immer anguckst und die ganzen Mädels, die irgendwie schon alles von oben bis unten mit 20 erneuert haben, damit sie glauben, rauszustechen, obwohl sie eigentlich dann noch mehr sich in die Masse begeben. Damit geht es den meisten wahrscheinlich, die das hören werden, immer andersrum. Und die werden sich fragen, woher kommt das? Woher kam das bei dir?
Ich glaube, weil ich tatsächlich drüber nachgedacht habe, lange. Mhm. Ich habe drüber nachgedacht, wie ich das Leben möchte, was mich interessiert. Und ich wollte nicht so. Ich wollte einfach nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
Wann konntest du dann das erste Mal das Holzfällerhemd und den löchrigen grünen Pullover ablegen?
Und ja, das war in den 90er Jahren dann.
Okay.
Ich habe dann ja relativ viel gedreht, sofort. Also das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Ich glaube, Ende 93 wurde meine erste Sendung im Fernsehen gezeigt.
Mhm.
Und dann habe ich sehr schnell sehr viel gearbeitet. Ich war natürlich viel zu billig damals, weil ich keine Ahnung von nichts hatte. Es hat eine Weile gedauert, bis ich eine Agentur gefunden habe.
Winterschläfer kam 96, glaube ich, raus.
Mhm. Winterschläfer kam 96 und dann, was habe ich am Anfang verdient? Es war nicht viel, aber für mich war es viel.
Mhm.
Und irgendwann, ich denke so Mitte, Ende, so nach Winterschläfer, glaube ich, habe ich andere Kleider angezogen. Konnte ich dann.
sagte sie ganz leise, habe ich andere Kleider angezogen. Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, du wirst Schauspielerin?
Also mein Vater hat mir es, glaube ich, nicht wirklich zugetraut. Auch mein Lehrer, ein väterlicher Lehrer, den ich sehr, sehr mochte an der Schule, der mir in vielen schweren Situationen viel geholfen hat in meinem Leben. Als wir dann so in einem Abi-Jahr darüber gesprochen haben, was will jemand werden und so. Und der sagte dann auch, Floriane, du hast überhaupt nicht die Ellenbogen für diesen Beruf. Das wird nichts. Eigentlich hat mir das jeder gesagt. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie das geht ohne Ellenbogen. Und das habe ich gemacht.
Mhm. Aber es ist ja auch lustig. Es sind alles Ratschläge oder Ideen, die auf Klischees beruhen.
Ja. Ja, ja.
Wie so oft.
Mhm.
Du brauchst Ellenbogen dafür. Du bist nicht tough genug.
Mhm. Nee, brauchte ich nicht.
Was war dann, bis Wapo Bodensee kam, neben dem Film Winterschläfer? Was waren so Highlights, wo du sagst, da blicke ich zurück und bin echt stolz auf mich als Schauspielerin? Und es war auch wunderschön. Oder es war total schwierig, aber ich bin stolz, dass ich es geschafft habe, überlebt habe.
Die schlechten Erfahrungen, die vergesse ich in der Regel. Wobei ich da auch gerne später noch welche erzählen kann. Die haben aber fast alle was damit zu tun, dass man beurteilt wird nach Figur, nach Aussehen, nach ich weiß nicht was. Also eben alles das, womit ich zum Glück nicht mehr viel zu tun habe. Und manchmal gibt es überraschende Erfahrungen. Und eine von denen zum Beispiel, der ist schon auch jetzt 20 Jahre alt, der Film. Ich hoffe immer, dass es da nochmal einen zweiten Teil gibt. Ist ein Film mit dem Titel Schöne Frauen. Da haben mitgespielt und wir waren alle Hauptrollen. Also in diesem Film gibt es auch gar keinen einzigen Mann, der von vorne zu sehen ist. Kein einziger. Und zwar geht es darum, 5 Schauspielerinnen treffen sich beim Casting, finden diese Situation so demütigend, dass sie abhauen, zusammen, gemeinsam, ich glaube, die wollen auf den Berg oder so, um die Perspektive zu ändern. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal genau, ob sie ans Meer wollten oder an den Berg, aber es waren 5 Schauspielerinnen. Und das waren Julia Jäger, Ulrike Charre, Clelia Sarto, Caroline Peters und ich. 5. Und Edda und Ina von damals Queen Bee. Ina Möller ist ja sehr berühmt geworden noch danach, die das gesungen haben. Ich glaube, ursprünglich wurde dieser Film mal geschrieben für die beiden. Für Edda Schnittgart und Ina Möller. Und dann kamen wir aber irgendwie auch noch dazu. Und das war toll. Das war richtig toll und ich mag diesen Film heute auch noch. Also wir sind alle wahnsinnig jung noch dort, aber Caroline zum Beispiel habe ich dort erst kennengelernt, mit der bin ich seitdem befreundet. Uli und Clelia kannte ich, glaube ich, schon. Und mit Julia Jäger hatte ich auch schon einen Film mal gedreht, einen Zwei-Frauen-Film, der übrigens eine schlimme Erfahrung war. Aber nicht wegen Julia, sondern wegen dem Regisseur. Und Julia und ich haben uns dadurch angefreundet.
Ja. Was gibt's so besonders gemacht? Was hat den Film mit den Kolleginnen so herausstechen lassen?
Ja, fragt mich das mal. Ich habe sehr viel gelernt. Caroline Peters zum Beispiel, die kannte damals niemand. Ja, außer unserem Regisseur, dessen erster Film das auch war, Satjen Ramisch, toller Drehbuchautor. Die kannte niemand. Und ich spiele mit ihr eine Szene und ich war damals hier Fernsehstar von Deutschland, als wir den gedreht haben. Und die einzige, die man noch so ein bisschen kannte, war Julia Jäger, auch Fernsehstar von Deutschland. Steht diese Caroline Peters vor mir und sagt, sag mal, willst du es wirklich so spielen? Und daran war aber nichts Böses, also sondern es war wirklich eine Frage. Und ich denke darüber nach und ich so, scheiße, die hat recht. Nein, ich muss das total anders spielen. Und das war der Spirit von diesem Film. Dieses, wir arbeiten zusammen, wir wollen alle was Geiles machen und wir haben Spaß. Und wir sind auch sauer und müde und beleidigt, aber am Ende ist es rund.
Caroline Peters spielt heute sehr viel Theater, aber vor allen Dingen hat sie auch diese wunderbare Serie gemacht, Willkommen in Hängarsch, oder?
Ja, genau.
Das war in der Corona-Zeit, mein Mann und ich. Ich fand die neue Besetzung, man verzeihe mir, nicht ganz so ideal, aber Caroline Peters war einfach unschlagbar Willkommen in Hängarsch.
Ja, das war wirklich klasse.
Eine grandiose Schauspielerin auch.
Ja, ist sie. Das ist sie wirklich. Also sind die alle übrigens, die da in Schöne Frauen dabei waren.
Wenn du sagst, dass eine Frau sowas sagt, probier es doch mal an. Also willst du das wirklich so spielen?
Mhm.
Wie kann man da sein Ego runterschlucken und dann einfach so sagen, okay, die hat recht?
Hat ein paar Sekunden gedauert, aber ich habe tatsächlich dann die Sendung verstanden. Also ich habe verstanden, nach ein paar Sekunden, wo ich dachte, wer bist du denn, habe ich verstanden, was ihre Absicht war. Und die Absicht war nicht, mit mich niederzumachen. Also man kennt das ja auch von Kolleginnen leider. Mhm. Ich habe auch schon mal eine Kollegin gehabt, da komme ich aus der Maske. Sie steht davor und sagt, nein, du musst noch in die Maske. Und ich sage, da war ich gerade. Sagt, ach so, ich dachte, du solltest gut aussehen.
Wie bereitest du deine Tochter vor auf hartes Feedback, was ihr begegnen wird in diesem Beruf? Weil ich denke, es gibt wahrscheinlich im Sport noch härteres Feedback. Ich kann mir vorstellen, oder Eiskunstlauf, Ballett.
Oh, Hölle.
Habe ich selber zeitlang als Jugendliche sehr intensiv oder als Kind betreiben dürfen. Sehr hartes Feedback. Wie bereitet man junge Menschen darauf vor, beziehungsweise vielleicht ist es auch nicht mehr so?
Ich glaube, es ist nicht mehr so. Und ich kann, also sie hat es ja alles gesehen. Sie ist ja in unserem Zuhause aufgewachsen. Und wir haben nicht so eine, wir haben auch vor ihr gesprochen. Also wenn schlimme Sachen passiert sind, zum Beispiel, es war mal an meinem Geburtstag, war eine Leseprobe für einen Film, wo ich besetzt war, eine Frau zwischen zwei Männern. Und wir haben diese Leseprobe gemacht und dann klopft es und dann kommt einer rein und gibt dem Regisseur so einen Stapel, so einen richtig dicken Stapel gelbe Seiten. Der verteilt die an alle, gefühlt das komplette Buch neu und sagt dazu, ja, hier kommen jetzt ganz viele gelbe Seiten. Wir müssen das komplette Buch ändern, weil die Floriane ist so fett. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, dass zwei Männer sich für die interessieren. Während ich da saß und alle anderen auch an meinem Geburtstag. Na gut, das wusste keiner. Dafür kann auch keiner was. Aber das ist passiert. Und die beiden Männer, mit denen ich dann 5 Wochen drehen musste, die haben das Maul nicht aufgemacht. Die saßen da und haben gar nichts gesagt. Wer aufgestanden ist und gesagt hat, dass sie das nicht in Ordnung findet, ist eine Kollegin, die in der Nebenrolle besetzt war, Kirsten Block. Tolle Frau. Die Einzige, die was gesagt hat. Ich bin also an diesem Abend dann von, ich glaube, Hamburg nach Hause, nach Berlin gefahren und habe einfach eine Nacht geheult, und habe auf dem Balkon gesessen mit meinem Mann. Und diese ganzen Sachen, das hat mein Kind mitgekriegt. Die weiß, was los ist oder war in dieser Branche.
Ja, es ist so spannend, weil ich mich logischerweise bis auf meine Mutter nicht wirklich mehr in dieser Branche bewege. Und wenn du davon erzählst, kommen ganz viele Bilder hoch, wo ich denke, ja, kann ich nachvollziehen. Also das ist jetzt, was du da beschreibst, ist natürlich unfassbar. Unfassbar verletzend, unfassbar.
Aber weißt du, Jenny, wie stolz ich auf mich bin, dass ich diesen Film durchgehalten habe mit den beiden Männern, die solche Arschlöcher sind und nichts gesagt haben, mit dem Regisseur, der noch ein viel größeres Arschloch ist. Ja? Weil es stellte sich ja auch raus, dass das Ganze, ich weiß nicht, ich habe dann mit der Casterin telefoniert und habe sie gefragt, ob sie Ärger bekommen hat. Und dann sagt sie, nee, wieso? Ich gesagt, naja, weil mir hier gespiegelt wird, dass ich viel zu fett bin für die Rolle. Und sie sagte, nee, ich weiß doch, wie du aussiehst. Wir wollten dich doch so. Wo ich mich dann natürlich frage, ist das jetzt eigentlich ein Spiel? Worum geht's da?
Ja, ein Machtspiel wahrscheinlich. Man testet, wie weit man gehen kann. Oder auch nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe in Hamburg mal ein Casting gemacht für ein Theaterstück. Und der Regisseur, glaube ich, fand Zadek, den berühmten Zadek, der auch im Burgtheater Regie gemacht hat, so toll und glaube, wollte ihm nacheifern. Und es hieß ja immer, dass Zadek sehr hart war. Im Nachhinein war das wahrscheinlich ein Taschen-Zadek, dieser Regisseur da in
Burgtheater.
Okay. Namen verdrängt. Aber ich werde das nie vergessen. Ich war Anfang 20 und ich bekam die Rolle in einem Stück, was, glaube ich, in den 90er Jahren, ich habe den Titel auch verdrängt, spielte. Und das Erste war, mir wurde eine Probenwohnung zur Verfügung gestellt und ich kam dahin nach Hamburg alleine und die Probenwohnung war von jemandem, der gerade an AIDS gestorben war. So fing das schon mal an und ich kam in diese Wohnung rein, das war so der Vibe. Und dann kam ich auf diese Probenbühne und es waren sehr bekannte andere Kollegen noch dabei. Und ich hätte die Rolle eines Mädchens spielen sollen, waren, glaube ich, zwei Frauen, zwei Männer. Und es fing schon an, dass es ging um Ecstasy-Abuse in diesem Stück. Und dann sollte man sich mit Bananen einschmieren und sowas im Rausch. Und irgendwann mal am vierten Tag meinte er, ja, also spielen kannst du ja, aber dein Körper ist, also oben bist du zu dünn und oben bist du eigentlich eben auch, irgendwie sieht es auch komisch aus. Also und dann aber hast du Busen, also oben sieht es irgendwie ist toll, aber unten das passt gar nicht. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, du spielst den Homosexuellen, der eigentlich lieber ein Mädchen sein sollte und dann vergewaltigt wird. Weil diese Rolle gab es nämlich auch.
Ja, super.
Und ich rief meine Mutter und meine Agentin damals an, Anfang 20, und habe gesagt, jetzt wird die Rolle umgeschrieben oder jetzt muss ich den Jungen spielen. Und der Junge spielte das Mädchen, weil der anscheinend besser für den Regisseur passte. Und es dauerte keine 2 Wochen. Und wir haben uns dann getrennt. Er sich von mir und ich mich von ihnen. Aber es war Tortur.
Warst du darauf vorbereitet durch das Ansehen des Lebens deiner Mutter?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also ich, ja. Aber weißt du, wenn Floriane, wenn ich heute immer auch junge Kolleginnen oder auch im Coaching höre von Leuten, die Überschreitungen oder Übertretungen ausgesetzt sind, habe ich natürlich einen sehr harten Blick darauf, weil ich es eigentlich, wenn du mich so fragen würdest, im Business-Kontext nie erlebt, also im anderen Business-Kontext außer Spielerei, nie erlebt habe, Gott sei Dank. Ich habe nicht wirklich sexuelle Belästigung in meinem Leben erlebt oder irgendetwas und bin sehr, sehr froh darüber. Und eben, ich sehe schon, dass auch, man kann auch, wenn man jemandem sagt, hey, du bist im Dirndl schön und hast Holz vor der Hütte, finde ich das jemand, als jemand, der in München geboren ist, als Kompliment und nicht als irgendwie Anzüglichkeit. Also für mich ist es auch sehr dehnbar noch. Wahrscheinlich, weil es eine andere Generation ist als die heute 20-Jährigen und als die deine Tochter.
Ja.
Der Begriff sehr, was Übertretung ist und sowas, wahrscheinlich näher oder eingrenzbarer. Aber das, was mir im Theater diese 2-3 Mal, das war nicht oft, aber was mir da passiert ist, an eben, wie wir anfangs schon gesagt haben, Beurteilung oder, ja, du hast da unten Zellulite oder, also, das glaube ich, wissen die wenigsten, die nicht in unseren Berufen oder im Sport. Also, wie gesagt, ich muss wieder auf dem Sport, Ballett, knallhart, Leichtathletik,
Eisfußball. Stell Fußball. Dir mal vor.
Also, ja, genau. Ich meine,
so viel kannst du gar Fußball. Nicht
dienen,
wie, ja.
wie du beschimpft wie du dem wirst
ausgesetzt.
Oder
ja.
Katastrophen. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, gut, wenn jemand sich natürlich dann, das haben wir auch gesagt, in die Öffentlichkeit so begibt, dass du dann natürlich jeden Tag in der Zeitung bist und deine 1,8, 2, 3, 4, 5 Millionen, kommt das irgendwie mit den Verträgen mit. Es ist trotzdem inakzeptabel.
Ja, aber diese Verträge, dafür muss man sich halt entscheiden.
Aber dafür, genau, da gebe ich dir recht, muss man sich entscheiden. Ich habe mich in dem Theaterstück, wusste ich das nicht, habe auch ganz wenig verdient, hätte ganz wenig verdienen sollen. Also deswegen bewundere ich Schauspieler immer noch, weil die meisten davon, die nicht in Serien oder im Kino sind, verdienen ja wirklich sehr, sehr wenig, wenn sie nicht berühmt sind, und machen es trotzdem aus Passion oder Ideal oder eben dem inneren Bedürfnis heraus. Aber nein, ich war darauf nicht vorbereitet. Das war jetzt lange Antwort auf eine kurze Frage. Zwei Sachen, die ich gerne auch noch mit dir besprechen möchte. Das eine ist, und da waren wir ja schon, geht auch mit dem, was wir gerade gesagt haben, mit beurteilt werden oder verurteilt werden auch, einher. Und zwar der Begriff von Frauen in deiner Branche von Schönheit. Wie gehst du damit um? Jetzt sagst du, okay, das Beurteilen werden lege ich ab, ich möchte unterhalten. Man schluckt vielleicht noch manchmal runter, aber man lässt die Schweizer sagen, habe ich schon mal in einem Podcast gesagt, Göschen, Airolo, Airolo, Göschenen, quasi der Gotthard, der Zug, er fährt von einer Seite auf die andere, man hört nicht zu.
Ja.
Auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Wie gehst du mit dem Älterwerden um, wenn ich fragen darf?
Ich finde es richtig geil. Ich habe aber auch wirklich Glück, Jenny. Erstens bin ich heilfroh aus diesem, dass du fuckable sein musst, als ich aus dem Alter raus bin. Ja, dass mich das entlastet mich so. Die Wechseljahre, na klar, mir ist ein bisschen heißer als früher. Es ist nicht so schön, manchmal. Aber für mich ist es ein Hauptgewinn. Vielleicht war ich nie als Frau gedacht, ich weiß es nicht. Aber ich bin eine sehr viel selbstbewusstere, entspanntere und glücklichere Person, seit ich keinen Eisprung mehr habe. Mir geht's besser.
Würde uns das dein Mann auch sagen?
Ja, ich glaube schon. Tatsächlich glaube ich schon, dass er das auch sagen würde. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das jetzt sehr speziell und es ist nicht bei vielen Frauen so. Aber ich finde, älter werden ziemlich wirklich richtig gut. Für mich persönlich, Floriane privat, ist super entlastet dadurch, durch das Älterwerden. Und ja, frag mich nicht, ich habe mehr Spaß. Ich habe viel mehr Spaß als früher. Und was ist die Alternative? Ich will gerne noch eine Weile am Leben bleiben.
Ja,
ich möchte das sehen.
Sonst musst du jung sterben. Das ist keine gute Alternative.
Genau.
Ja. Es ist auch spannend, oder? Wie wir mit dem Alter manchmal, ich überlege oder sehe Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, und dann denke ich, boah, du bist Mitte 40 und bist eigentlich schon alt. Und dann gibt es Leute, die sind, wir hatten jetzt hier ganz liebe Freunde übers Wochenende bei uns, und wirklich entzückend, sie ist Mitte 40, erst Anfang 50, aber sie reden eben schon sehr viel von Pension. Wenn sie es jetzt hören, wissen sie, werden lachen. Sie reden sehr viel, und sie können es auch, und das ist auch in Ordnung, aber sie reden sehr viel schon von quasi, was machen wir, wenn wir nicht mehr arbeiten? Jetzt muss ich noch 9 Jahre arbeiten oder 5 Jahre. Und auf der einen Seite, die Engländer würden jetzt sagen, I'm looking at it with awe. Ich bin immer so, wow. Das ist ja eine ganz andere Diskussion. Und auf der anderen Seite denke ich, nein. Ich will noch ganz lange arbeiten. I love my job. Ich liebe das, was ich tue, und die Firmen, mit denen ich arbeiten darf, und die Menschen, die ich coachen darf oder von denen ich auch viel lernen darf. Ich glaube, es ist wirklich eine Einstellungsfrage, und da gibt es kein richtig oder falsch. Aber du bist natürlich auch in der Branche weniger noch als ich. Ich kann noch mit 80 Coachings geben, hoffe ich, wenn ich noch alle in Tassen im Schrank habe.
Ja, aber ich kann doch auch noch Omis spielen. Ich kann noch Omis spielen, ich kann Ur-Omis spielen.
Genau,
ich kann
aber da sind wir wieder bei der Beurteilung. Absolut. Mhm. Ich meine, meine Mutter dreht ja auch noch, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Und macht es toll. Aber es ist eine Branche, die natürlich für Frauen hat wieder mit dem zu tun wie vorhin. Nicht so einfach ist mit Älterwerden. Deswegen bin ich überrascht, dass du sagst, es ist so entspannt.
Ja,
für dich.
Lustig. Ich habe da genauso wie bei, du hast nicht die Ellenbogen dafür, ich kann doch auch die Branche ändern. Ich bin doch da. Also ich bin doch da und ich bin doch mit, ich kann doch der Branche die Chance geben, mich als die lustigste Oma nach deiner Mutter zu besetzen oder eine tolle andere Figur daraus aus mir zu holen. Die Ja, die Möglichkeiten bestehen doch. Ich habe keine Angst.
Seit 10 Jahren macht ihr jetzt WAPO Bodensee. Wasserpolizei Bodensee.
Ja.
In der ARD. Jetzt habe ich es richtig. Was hat dich gereizt daran?
Ja, das ist interessant, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass ich nicht in die erste Reihe wollte.
Ja. Und da spielst du die Hauptrolle.
Und da stehe ich total in der ersten Reihe. Und hört sich seltsam an vielleicht, aber ich habe das tatsächlich gemacht, weil, das soll jetzt keinesfalls kokett klingen, ja, weil ich eine Tochter habe und weil ich zeigen wollte, dass dicke alte Frauen im Fernsehen Hauptrollen spielen können. Jede Woche. Ich weiß, ich bin weder dick noch alt, Mitte 40, aber für die Verhältnisse, was du sonst im Fernsehen gesehen hast und gerade Vorabend, was ja werbefinanziertes Fernsehen ist. Das ist ja die ARD-Werbung, die den Vorabend dreht. Ja? Da gab es sowas wie mich nicht. Gab es einfach nicht. Es gab junge Frauen, die viel zu jung waren für den Beruf, den sie hatten und so weiter.
Also den sie dargestellt hatten.
Den sie dargestellt haben.
Es sind auch alle immer Oberärztinnen, die aber erst Ende 20 sind.
Genau. Ende 20-Jährige sind Oberärztinnen.
Genau.
Ende 20-Jährige sind erste Polizeihauptkommissarin. Also das ist wirklich absurd.
Ja.
Und entwickelt haben diese Serie Kerstin Liebhoffnick und Jan-Richard Schuster. Und die hatten sich das in den Kopf gesetzt, das mal so zu versuchen. Und ich habe, als ich die Anfrage kriegt oder die Einladung zum Casting, habe ich so gedacht, naja, träumt mal weiter, das wird so nichts. Also da braucht ihr andere, damit die Leute das gucken wollen und so weiter. Und die haben aber darauf bestanden, die wollten genau das. Wir waren nur 2 Frauen beim Casting und beide waren in meinem Alter und mit meiner Figur. Also Kleidergröße 44 statt 36.
Mhm.
Und ich habe gedacht, das läuft ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, das bin ich den nachfolgenden Mädchen schuldig. Ich mache das jetzt. Ich zeige denen, dass das toll sein kann. Es war dann am Anfang ein bisschen schwierig, weil ich kam mit der ersten Kostümbildnerin überhaupt nicht klar, weil die hatte solche Ideen wie, ja, du musst hohe Schuhe anziehen, weil dann siehst du schlanker aus.
Oh, wow. Auch Frauen übrigens können bei Frauen seltsame Ideen haben. Sehr viel seltsame.
Ja. Genau. Und ich habe eine Freundin, Dani, die arbeitet bei der Wasserschutzpolizei.
In Realität.
In Realität. In Berlin.
Okay.
Oh, was hat die geschimpft? Was hat die geschimpft? Hat sie mir Schuhe geschickt? Ja, diese Schuhe musst du ansehen. Du kannst doch nicht hier. Und so, das war so toll. Und dann hatte ich natürlich auch super Argumente. Weil Dani hat erstens mir bei vielem geholfen und zweitens einfach sich das auch angeguckt und gesagt hat, das und das geht, weil es ist Fernsehen, ja, wir wissen, aber das und das geht gar nicht. Und es ist 10 Jahre später immer noch so, dass ich manchmal Dani anrufe und frage, muss ich das so sagen oder könnte ich das auch, und geht das durch? So, ist toll.
Woher glaubst du, kommt das, dass diese Serie es mit vielen Menschen, die vor 8 Uhr abends Fernsehen in der heutigen Zeit, wo die digitalen Medien eigentlich den größten Platz einnehmen in der Gesellschaft, dass diese Serie 10 Jahre lang Bestand hat und ihr jetzt angefangen habt, wieder zu drehen?
Das sind 2 Sachen. Das eine ist die Landschaft. Die Landschaft ist wirklich unser Hauptdarsteller, unsere Hauptdarstellerin. Und das nächste ist deine Mutter, tatsächlich, die ja meine Mutter spielt.
Mhm.
Die wird total geliebt und auch unser Verhältnis, was wir haben in dieser Serie, glaube ich, kommt wahnsinnig gut an. Die Leute finden sich da drin. Viele finden sich da drin.
Ja, die Mutter-Tochter-Geschichte.
Mhm. Ja, das lieben die Leute. Das kriege ich auch immer wieder gesagt. Und ich glaube auch, dass wir ein ganz gutes Team sind. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass wir relativ viele Zuschauer haben, die auch selber bei der Polizei arbeiten. Und natürlich ist es wahnsinnig peinlich, weil wir ja alles falsch machen und nicht wie echte Polizisten. Aber die echten Polizisten fühlen sich, glaube ich, von uns gesehen. Und das sind die auch. Also wir versuchen, respektvoll mit der wirklichen Polizei umzugehen.
Es ist so schön,
in unserer Art zu erzählen.
Es ist so schön, dass du das sagst, weil wenn meine Mutter mich manchmal hier in der Schweiz, wo ich schon seit über 10 Jahren lebe, besucht, wenn wir dann manchmal in den Supermarkt gehen oder nach Zürich Shopping oder Mittagessen, gibt es wahnsinnig viele Leute, die sie ansprechen und zwar ansprechen auf WAPO Bodensee.
Mhm.
Also wirklich sagen, Mensch, es ist so schön, weil es so, das, was du gesagt hast, es unterhält mich und es ist unaufgeregt, es ist nicht wie der Tatort, teilweise sehr blutrünstig oder es will Kunstkino sein, ist aber keins. Sondern sie mögen dieses Abschalten. Und das Lustige ist, man würde ja davon ausgehen, wenn man sich die Werbung anguckt, die vor 8 Uhr gezeigt wird, dass es eigentlich nur alte Leute sind. Und es ist spannend. Nein, es sind Menschen auch Ende 20, Anfang 30, die das sehen und dann sagen, sind sie nicht? Sie sind doch die Mutter da von der Polizistin.
Ja, es ist richtig krass, wie viele junge Leute das gucken. Also da bin ich auch jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich dann so Post kriege von 20-Jährigen oder 16-Jährigen. Relativ oft kriege ich Anfragen von SchülerInnen, die mich interviewen wollen für irgendein Schulprojekt.
Ist das,
das ist so lustig. Ich denke, wie kommen die auf mich? Ja, scheinbar gucken die WAPO Bodensee. Wahnsinnig witzig.
Wie bereitest du dich auf deine Rolle vor? Jetzt mal hinter die Kulissen für die, die zuhören und sagen, oh, eine Schauspielerin. Wie machst du das?
Also auf meine Rolle bei WAPO Bodensee bereite ich mich ehrlich gesagt durch Textlernen vor und gelegentlich Dani anrufen.
Mhm.
Inzwischen, weil da sind wir ja jetzt schon ziemlich weit im Geschehen drin. Also ich mache jetzt keine weitergehende Vorbereitung.
Ich gehe jetzt in mich und
Nee, ich geh nicht in mich, weil die Nele, die ist da schon so drin, die so ja, das nicht.
Das schon nach 10 Jahren.
Ja, aber ich bin ja sowieso eine Schauspielerin, die Situationen spielt. Ich versuche nicht. Ich habe sehr früh sehr schmerzhaft gelernt, dass ich gar keinen Einfluss darauf habe, wie ein Film ist am Ende und wie eine Figur erzählt wird. Weil es da ganz andere Mittel und Menschen gibt, die das entscheiden.
Mhm.
Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist, meine Marke zu treffen, meinem Partner in die Augen zu gucken und die Wahrheit zu sagen. Und wenn irgendwas ist an der Figur, die ich spielen soll oder an der Rolle, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, dann spreche ich mit Leuten, die Ahnung haben.
Mhm.
Aber ich spreche auch noch mit Leuten. Also es ist nicht so, dass ich mir YouTube-Filme angucke, so wie viele andere Menschen, sondern ich spreche noch mit Leuten. Ich sage, kennst
mit
du echten jemanden?
Menschen.
Ja, mit echten Menschen, ja.
Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
Also wenn ich so fit, so alt werden würde wie deine Mutter, das ist einfach unfassbar, dann bin ich eine sehr glückliche Frau. Und wenn ich Also natürlich habe ich total Lust, auch mit meiner Tochter mal zu arbeiten. Und ich habe irrsinnig Lust, mit meiner Schwester Felicia Daniel zu arbeiten. Die ist nämlich Regisseurin.
Floriane, ich könnte mit dir noch Stunden weiterreden. Ich finde es trotz der Hitze, die wir beide wahrscheinlich in den jeweiligen Räumen gerade haben,
ja,
unendlich spannend, dir zuzuhören. Und es macht mir eine riesige Freude. Und ich bedanke mich herzlich, dass du mein heutiger Gast bist und warst. Und ich wünsche dir unendlich viel Erfolg noch und dass du mit deiner Schwester zusammen ein Bühnenprojekt auf die Beine stellen kannst irgendwann.
Ja.
Mit deiner Tochter zusammen.
Da klopfe ich mal auf Holz. Habe ich getan.
Und logischerweise 100 wirst.
Okay, gesund bitte. Gesund und so fit im Kopf. Dann ja.
May shall be granted, wenn ich es könnte.
Ich wünsche dir das auch, Jenny, und ich danke dir für kluge und gute Fragen.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.